Hi, schön, dass du hier bist. Die Folge ist schon 4 Wochen früher bei Podimo im kostenlosen Bereich erschienen.
Ja, und wenn du neue Folgen früher und gratis hören möchtest von Friends in Crime, dann hol dir einfach die App und schon kann's losgehen.
Den Link zur App findest du in den Shownotes. Jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge. Bonjour, Monsieur und Gentlemen. Ich kann kein Französisch, das ist traurig.
Monsieur and Gentlemen, dankeschön.
Genau, Monsieur et Madame.
Bonjour. Mesdames et Messieurs.
Ah, da merkt man, du bist Französin, ne?
Ah ouais.
Ah ouais, klassische Französin aus Essen, alten Essen. Ja, hast du Französisch in der Schule?
Ouais, bien sûr.
Si, bien sûr. Oui,
Monsieur Görlitz.
Ich leider nicht, ich hatte Latein, um dann Medizin zu studieren, was ich ja nie getan habe. Aber bei Psychologie hat es mir geholfen. Ich hätte nicht mein Latinum nachholen müssen.
Du kannst auch auf Latein begrüßen. Es ist
Salve, Claudia und Monika. Jedenfalls, wir haben heute einen Fall bei unserem wundervollen Podcast Friends in Crime mitgebracht, der wo spielt?
Je pense la France. Ah, si.
Ah oui, ah oui, egal.
Ist das schlecht? Das
ist wirklich scheiße. Ich kann sowas nicht gut. Es geht heute, ist es kein Fall, wo es wirklich blutig wird, schlimm wird, sondern heute geht es um Täuschung, heute geht es um Betrug. Ist aber trotzdem, also wir haben euch ja letztens den Fall des jungen Betrügers vorgestellt, der, sagen wir mal, die Persönlichkeit eines anderen angenommen hat. Mir fällt der Name nicht mehr ein, Tim, ich krieg's nicht mehr zusammen. Aber einer der letzten Fälle war einer unserer meistgehörten Folgen ever.
Ja. Frédéric Bourdin.
Ah, Frédéric Bourdin, auch ein französischstämmiger Name. Frédéric Bourdin, genau, die könnt ihr nochmal nachhören. Heute geht es nicht um Identitätsdiebstahl, es geht um was anderes, aber es geht um Betrug und es spielt in Paris, wie wir sagen. Nicht Paris, wir sagen Paris.
Wir sagen Paris.
Woran denkst du, wenn du Paris hörst?
Ja, man sagt doch die Stadt der Liebe.
Immer.
Also ich mag Paris tatsächlich gerne. Das Geile ist ja auch, wir wohnen ja hier in Kölle, da ist man ja sehr, sehr schnell mit dem Eurostar auch mal in Paris drüben. Mhm. Ich kann sogar, wenn man richtig ambitioniert ist und sich das Fahrtgeld sparen will, man kann auch morgens hinfahren, kommt um 9:30 an, kann frühstücken, den Tag da verbringen und dann spät abends wieder zurückfahren. Selbst das geht. So wie auch Amsterdam von hier. Also Paris ist tatsächlich erstaunlich nah, finde ich. Man denkt das immer gar nicht so.
Auf jeden Fall eher mit dem Eurostar als mit dem Auto. Da brauchst du 5-6 Stunden. Das ist nicht so cool. Aber mit dem Zug kannst du in 3,5 da sein. Und es lohnt sich.
Paris ist halt eine sehr, 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 sehr schöne Stadt.
Ist also, wirklich, also
egal, ob man an der Seine spazieren geht oder einfach sich im Montparnasse zum Beispiel mal aufhält oder so.
Sacré-Cœur.
Bei Sacré-Cœur, ja, da musst du erstmal hochrennen.
Meine größte Empfehlung, wenn man da ist.
Jetzt kommen wieder die Katakomben mit den Schädeln, ne?
Richtig. Sind
ich
die
weiß,
Katakomben.
Ja, das hast du mir schon. Das aber gibt so ein paar Sachen, die bei Basti, die erzählt der jeder Person 100 Mal. Die Schädel, die Katakomben, weil da so viele tolle tote Gebeine sind und einfach 40.000 Schädel von Toten. Das möchte euch Basti nochmal richtig ans Herz legen.
Ist das Beeindruckendste, was es in Paris gibt? Natürlich gibt es vieles andere, aber das, ich weiß noch, wie ich da drin war und dachte so, sowas gibt es sonst nirgendwo auf der Welt. Das stimmt nicht. Es gibt auch ein paar andere Katakomben. Also, wenn man jemals die Auswirkungen einer wirklichen Epidemie mal spürbar erleben möchte, muss man da durchlaufen. Weil das relativiert wirklich alles. Das ist einfach, da sind ja die Gebeine von, ich weiß nicht, 1 Million Pariser oder jedenfalls unglaublich vielen Menschen untergebracht, die zu verschiedenen Pestepidemien gestorben sind. Mhm. Und wenn du dir halt vorstellst, dass jeder dieser Köpfe, der dort liegt, aus dem Türme und Regale gebaut sind und so, also völliger Wahnsinn eigentlich. Nicht Regale, aber ihr versteht, was ich meine. Also einfach so riesige Mauern sind daraus gebaut.
Französisches Ikea, komisch.
Dass jeder von denen einfach ein Mensch war. Das greift sich irgendwie nicht. Ich weiß, dass natürlich in Weltkriegen Millionen Menschen umgekommen sind etc. Aber du hast diese Unmittelbarkeit der Menschlichkeit dieser einzelnen Opfer hat man sonst nicht. Und deswegen fand ich die Katakomben wirklich unglaublich. Da hast du nicht eine Reihe von Totenköpfen, die an einer Wand aufgebaut sind, sondern die ist an einer Wand entlang und geht 8 Meter in Richtung Wand. Das heißt, da sind einfach 80.000 Totenköpfe aufgestapelt. Und ich denke so, wow, okay, das ist krass. Paris aber abseits dessen für seine Schauwerte, für seine Schönheit, für seine gefühlt authentisches Pariser Lebensgefühl, das man so irgendwo anders spürt, seine abstrusen Preise. Es ist eine tolle Stadt. Wir sind heute in Paris vor 100 Jahren, im Paris des Jahres 1925. Der Erste Weltkrieg ist gerade mal 7 Jahre vorbei.
Ja.
Paris blüht wieder auf. Es sind die goldenen 20er. Frauen mit Glockenhüten laufen durch die Straße. Zwischen den Pferdekutschen hupen die neuen Autos, die gerade aufkommen, die sich nur die reichen Menschen leisten können.
Dass es da Kutschen und Autos gleichzeitig gab, wahrscheinlich in ungefähr gleicher Anzahl auf den Straßen, ist schon so ein geiles Bild, finde ich.
Obwohl es eine sehr kurze Zeit war. Also die Pferde, man muss sich vorstellen, die Pferdekutsch- und Pferdeindustrie war die größte Industrie des frühen 20. Jahrhunderts. Millionen Pferde arbeiteten und lebten so gesehen zwischen den Menschen. Und als das Automobil bezahlbar wurde, veränderte sich das alles innerhalb eines Jahres. Darum geht es aber heute nicht. Es geht einfach um das Pariser Lebensgefühl, das vor 100 Jahren wahrscheinlich dem heute äquivalent war, was wir heute noch haben. Am Montparnasse, von dem du gerade schon sprachst, sitzen Schriftsteller in den Cafés. Viele Namen, die wir heute noch kennen. Die Leute, es wird das Leben auf der Straße gelebt. Und es ist eine Zeit des gewissen Exzesses. Die 20er Jahre waren ja ein Kulturaufblühen in ganz Europa, wenn nicht sogar in der ganzen Welt. Gut, in Amerika hattest du dann noch die Prohibition dabei, aber in Europa war es ja die Golden Rolling Twenties, sexuelle Revolution, Homosexualität wurde das erste Mal offen gelebt und das wurde ja dann alles unter einer braunen Schlacke des Abschaums begraben. Viele Menschen wollen nach dem Ersten Weltkrieg feiern, leben, Sexualität erleben, Rausch erleben, weil nun mal die Zeit von 14 bis 18 nicht nur einfach die Menschheit ausgedünnt hat, sondern weil es Jahre der Armut, Jahre des Hungers waren. Und jetzt sind die Nachtclubs sind voll, die Mode wird freier, es gibt Glücksspiel. Paris gilt zu dieser Zeit als die Welthauptstadt des Glamours, was ja eigentlich auch heute noch so ist.
Ja, und wenn wir immer auch noch mal auf unsere alten Fälle zurückblicken, das letzte Mal, dass wir in den 20ern waren, waren die wahren Morde hinter dem Film und Musical Chicago, dem Oscar-prämierten Werk. Und da waren wir auch in den 20ern und da war auch eben diese Aufbruchstimmung. Da waren wir in Amerika, nicht in Paris, aber es war ja im Grunde eine vergleichbare Stimmung. Und ich weiß auch, dass viele Amerikaner damals dann auch in Anführungsstrichen zum Feiern die ersten Partyreisen auch nach Paris gekommen sind. Also das war auch ein sehr beliebtes Ziel für internationale Partygäste sozusagen, die dann extra hierher gekommen sind, um sich in Paris richtig gut gehen zu lassen. Und das kann ich mir auch richtig gut vorstellen. Hätte ich gerne mal mitbekommen. Also wenn Zeitreisemaschine,
hab ich auch mal gesagt,
dann dahin.
Abseits dessen muss man natürlich sagen, der medizinische Fortschritt war noch nicht so weit. Geschlechtskrankheiten waren natürlich viel verheerender, als wir das heute haben. Also Antibiotika existierten in der Art und Weise noch nicht. Du bist halt auch schnell draufgegangen bei dem Lebensstil, den man da gepflegt hat. Unter anderem kommen viele Millionäre, auch amerikanische Millionäre, nach Paris, um ihr Geld auszugeben. Und das ist heute wichtig für unsere Geschichte. Ich stelle dir erstmal unsere einzelnen Charaktere vor.
Ja.
Unser, nennen wir es mal, Opfer ist André Poisson. Ich kann es nicht aussprechen. André P-O-I-S-S.
Poisson, wie Fisch.
Heißt der Mann André Fisch?
Ich glaube ja.
Der Arme. Ist ein Familienvater, Mitte 30, wohlhabend, aus Merville an der Küste bei Le Havre. Ich kann wirklich Französisch.
Le Havre.
Le Havre.
Das H wird im Französisch nicht gesprochen.
Ganz schwer für mich. Das H ist stumm.
Le Havre.
Der leitet einen Schrotthandel. Ist ein kleiner, untersetzter Mann, der unter Haarausfall leidet und Perücke trägt, allerdings Familienvater, Mitte 30. Mhm. Und der aufgrund seines, wir haben leider kein Foto mehr finden können von ihm, das ist nur die zeitliche Beschreibung, der gediegen wohlhabend ist, aber trotzdem weiter nach gesellschaftlichem Aufstieg und Anerkennung. Er ist Schrotthändler, das ist jetzt nicht so wie Chirurg oder wie Ölmillionär, sondern er handelt halt mit Schrott.
Ja, aber wenn man da, glaube ich, früher mit den Metallen und so, wenn man das gut gemacht hätte, dann war man zumindest nicht komplett mittellos, sage ich jetzt mal.
Das stimmt.
Er ist so ein bisschen der französische Ludolf.
Nee, genau, Ludolfo.
André Ludolf Poisson.
André Ludolfo, genau.
Klingt viel geiler direkt.
Er bekommt eines Tages, als er in Paris ist, die Chance, dem Schattendasein als wohlhabender, aber unbedeutender Mann ein Ende zu setzen. Er bekommt auf edelstem Briefpapier des Ministeriums für Post und Telegrafie eine Einladung, nämlich zu einem Geheimtreffen, wo ein geheimes Regierungsprojekt gesprochen und er involviert werden soll. Das geheime Treffen findet statt und neben André Poisson treffen auch 5 andere Schrotthändler zu diesem Treffen im luxuriösen Hotel de Crillon ein. Mhm. Kannst du ja mal beschreiben, das ist das Hotel de Crillon.
Oh, das sieht aus wie der Restaurantbereich, würde ich sagen. Also wir sehen sehr, sehr viele Kristalllüster, also Kronleuchter. Dann sind das bestimmt samtbezogene Stühle, vertäfelte Wände. Also es sieht schon sehr, sehr edel aus.
Hat was sehr Royales, was ja. sehr Feines.
Eins schön der Filmkulisse.
Besten, ein Filmkulisse, ja. Eins der feinsten Hotels zu dieser Zeit von Paris und mit einem der feinsten Restaurants. Als andere Portion. Mein Gott.
Was ist denn los? André Poisson.
Können wir ihn André nennen? André? Wir
nennen ihn jetzt
André. Wir nennen ihn André. André. Wir duzen ihn jetzt. Wir sind zum Du übergegangen. Also ich kann es nicht aussprechen. Es tut mir wirklich leid. Als André den Mann begrüßt, der sich als stellvertretender Generaldirektor vorstellt, betritt er das geschmückte Regierungsbüro über dieses Staatsmannes im Kellerraum des Hotels.
Okay, mhm. Na, ist ja auch ein Geheimtreffen, würde ich jetzt im Keller vermuten.
Deswegen befindet sich das Regierungsbüro auch im Keller. Und dort wird ihm dann mitgeteilt, dass aufgrund der zu erwartenden öffentlichen Empörung über das, was er jetzt gleich erfahren wird, er dementsprechend nicht in das Ministerium kommen sollte, sondern in das Hotel. Und es nicht öffentlich werden soll, worüber jetzt gesprochen wird.
Okay.
Es geht nämlich um das Pariser Symbol.
Den Eiffelturm gab es da schon, ne?
Den Wenn's Eiffelturm.
Nicht es der geht Louvre um, ist.
Es geht um den Eiffelturm, richtig.
Okay. Arc de Triomphe, hätte genau. ich noch gewusst.
Sie fahren jetzt dorthin in einer Limousine zum Champ de Mars im 7. Arrondissement.
Ja, komm, wir lassen wir so schön.
Das ist wirklich schlimm, ne? Ich kann kein Wort Französisch. Und ich kann bei Französisch macht mich immer wahnsinnig, da steht ein Wort, aber es spricht sich halt ganz anders. Champ de Mars. Der Eiffelturm ist ein beeindruckendes Gebäude, das man auch heute, finde ich, noch gut besichtigen kann. Also ist natürlich eine Touristenfalle, aber ich war oben drauf. Ja, muss man nicht. Da läuft natürlich alles rum, was es an Touristen gibt. Aber ich finde den Ausblick vom Eiffelturm über diese Stadt, das ist schon was. Jedenfalls, der Eiffelturm, von dem wir gerade sprachen, ist zu diesem Zeitpunkt 36 Jahre alt, ist weltberühmt. Er ist ja damals zur Weltausstellung gebaut worden. Er ist allerdings noch nicht dieses Wahrzeichen, das wir heute haben. Heute wäre der Gedanke, dass der Eiffelturm nicht weiter existieren könnte, absolut unvorstellbar. Der ist so eng mit Paris verknüpft. In dem Fall ist es so, dass die Pariser ihn eher als ein hässliches Monstrum empfinden, der nun mal sehr hohe Aufwandskosten hat, weil der Eiffelturm ist ja aus Stahl. Das heißt, er muss ständig renoviert werden, er rostet, er muss repariert werden. Und es wird in den Zeitungen oft darüber diskutiert, zu dieser damaligen Zeit, vor 100 Jahren, ob man den Eiffelturm nicht abreißen sollte aufgrund der enormen Kosten.
Ach, echt?
Der befindet sich ja übrigens auch nicht im Stadtzentrum. Viele denken immer, der wäre mitten im Stadtzentrum. Man muss eigentlich ein Stück die Seine runter und dann ist der Eiffelturm da. Da ist der Champ de Mars, wie wir frankophilen Bielendorfer sagen. Am Eiffelturm angekommen mit der Schrotthändlerdelegation passiert der Staatsmann dann das Kassenhäuschen des Eiffelturms mit seiner Visitenkarte. Also er ist offensichtlich dort schon gut bekannt. Und er fachsimpelt vor den Schrotthändlern über diesen beeindruckenden Bau, in dem insgesamt 7000 Tonnen Metall verbaut sind.
Boah.
Ist übrigens nicht Stahl, sondern Metall, deswegen rostet es ja auch. Das entspricht in etwa dem Gewicht von 2 Kreuzfahrtschiffen. Also das ist schon eine Menge. Und genau um diese 7000 Tonnen Metall geht es jetzt. Denn wie in den Zeitungen schon spekuliert wird, soll der Eiffelturm nach Aussagen des Regierungsbeamten abgerissen werden. Und die Überbleibsel, diese 7000 Tonnen Metall, sollen an den, sagen wir mal, geeignetsten Kunden verkauft werden, der diesen dann weiterverwertet. Erstmal gibt es seitens der Schrotthändler Misstrauen. Poisson bespricht das dann auch mit seiner Frau. Sie hinterfragt die Seriosität des Regierungsauftrags. Und er möchte dann noch ein zweites Treffen mit dem Generaldirektor haben. Und er bekommt es auch. Und der Generaldirektor, mit dem er dort spricht, der ihm auch den Eiffelturm gezeigt hat, deutet stark darauf hin, dass die Entscheidung über den Auftrag nicht nur an den fähigsten Mann gehen würde, sondern auch an den Mann, der bereit wäre, die höchste Bestechungssumme zu zahlen.
Ah.
Korruption innerhalb der französischen Verwaltung war zu der damaligen Zeit völlig normal. Und Poisson sieht einen bestechlichen Beamten sehr viel mehr als glaubhafte Person als einen nicht bestechlichen Beamten. Ist natürlich auch geil, aber wenn er seriös wäre, würde er dran zweifeln.
Aber ich kann es ein bisschen nachvollziehen, ehrlich gesagt.
Ja, und Poisson zahlt dann eine Bestechungssumme von 70.000 Francs in bar an diesen Regierungsbeamten. Ja,
damit der Auftrag an ihn geht.
Damit der Auftrag okay. an ihn geht. Mhm. Die 70.000 Francs in der heutigen Umrechnung würden in etwa 450 bis 500.000 Euro entsprechen. Oh. Also schon eine enorme Summe. Oh. Diese Spanne kommt unter anderem auch zustande, da der damalige Franc ja irgendwann mal umgewandelt wurde in einen neuen Franc. Und dieser Franc, den müssen wir jetzt in Euro umrechnen. Okay. Deswegen ist da eine relativ hohe Spanne. Aber auf jeden Fall, er zahlt eine sechsstellige Bestechungssumme in heutigen Euro. Also das ist schon eine Menge.
Das ist ja fast, wie man hier in Köln eine Wohnung übernehmen möchte und er sagt, sie müssen aber die Küche noch kaufen. Das ist eine ähnliche Summe dann.
Ich hatte letztens einen Freund, der musste den antiken Holzboden kaufen.
Ja.
Aber das Geile war, den gab's gar nicht. Der ganze Bude war gekachelt und dann meinte der Typ so, hier ist der antike Holzboden und gab ihm so ein Stück Holz. Und dann sagt er, okay. Und dann sagt er, das ist das, was sie erwerben. Und dann musste er 5.000 Euro für dieses Stück Holz zahlen.
Das ist im Grunde die Bestechungssumme.
Genau.
Wie da auch, okay.
Das ist absurd, aber es funktioniert. Aber weil wenn er es nicht gemacht hätte, hätte irgendjemand anders das Stück Holz gezahlt.
Und das ist ja jetzt in André Poissons Fall wahrscheinlich auch so. Wenn er den jetzt nicht besticht und sich die Exklusivität sichert, dann macht es wer anders. So.
Ja.
Ich finde immer kacke, wenn jemand sich sowas erschleichen will. Aber wenn man am Ende was davon hat, sei es jetzt eine Wohnung oder den Eiffelturm. Wohnung in Köln natürlich schwieriger zu bekommen als ein Eiffelturm. Ja, aber
Eiffelturm muss man eher.
Ist realistischer, einfach dort zu leben.
Du hast eine schöne Wohnung. Wie bist du damals daran gekommen? Mit wem musstest du dafür schlafen, Sandra?
Ich habe eine sehr schöne Wohnung, da weißt du jetzt, wie ich im Bett bin.
Ja!
Nein, ich habe
Keller verliehen.
Tatsächlich gar nicht. Ich habe bei einer Wohnungsbaugenossenschaft eine Wohnung und die vergeben die relativ, also zumindest bei mir in meinem Fall, die vergeben die Wohnungen sehr fair. Und nach wer zuerst da ist, bekommt den Besichtigungstermin. Das sind ja keine Privatvermietenden.
Aber da muss man irgendwelche Anteile kaufen an denen oder was?
Nein. Nein.
Nein?
Gar nichts.
Nein.
Nein?
Nein. Nein? Also ich musste mit meinem Vermieter schlafen, aber das hat mir auch gut gefallen.
Und du hast die Wohnung, das wundert mich, trotzdem bekommen. Ja, das lässt mich an der Geschichte zweifeln. Ja,
aber ich meine, guck dir meinen Waschkeller an. Das ist das, was ich mir zusammenbumse. Das ist wirklich bitter. Poisson unterschreibt dann den Kaufvertrag für das gesamte Metall, das dann anfallen wird, die ganzen 7.000 Tonnen. Boah. Und zahlt zu den 70.000 Francs Schmiergeld dann noch eine Kaufsumme von 1,2 Millionen Francs, was in etwa 10 bis 12 Millionen heutigen Euro entspricht.
Hey, wo hat er das Geld denn her?
Es ist sein gesamtes Erspartes. Es ist etwas schwer nachzuvollziehen. Er ist allerdings, er ist kein unerfolgreicher Schrotthändler. Also 10 Millionen Rücklagen ist schon eine Ansage. Dafür bekommt er einen offiziellen Kaufvertrag mit einem offiziellen Abrisstermin, der aber nie genau genannt wird. Du warst schon mal da. Dir ist aufgefallen, er ist nicht abgerissen worden.
Habe ich bemerkt.
Er ist nicht abgerissen
worden. Und ich glaube auch, wenn er mal abgerissen worden wäre und wieder neu aufgebaut, hätte ich das auch mitgekriegt.
Richtig, das hätten wir mitbekommen, wenn er nochmal abgerissen und aufgebaut worden wäre. Deswegen gehen wir jetzt mal zur anderen Seite des Verkaufs, nämlich zu dem Generaldirektor, Herrn Lustig, wie er heißt, Viktor Lustig. Am 4. Januar 1890 in Tschechien geboren, in bürgerlichen Verhältnissen aufgewachsen. Vater war ein Pfeifen- und Tabakhändler, gilt als hochbegabt. Sowie auch sprachgewandt, Polyglottermann, der schon im frühen Alter 6 Sprachen spricht, und zwar fließend. Und Jura studiert hat, zumindest zu einer gewissen Zeit. Allerdings, anstatt die Hörsäle zu besuchen, war er gerne in Poker- und Billardhallen und hat sich dem Glücksspiel verschrieben.
Ich sag ehrlich, er klingt jetzt, ich werde das gleich wahrscheinlich bereuen, er klingt wie ein Typ, also irgendwie gut.
Er klingt gut.
Also er ist wahnsinnig klug. Und er hat gern Spaß. Also bis jetzt bin ich interessiert, ich ehrlich.
Wirklich ein netter Typ, allerdings, wenn er all dein Geld nimmt, auch nicht so toll.
Nein, ich weiß.
Er steigt dann relativ schnell auf. Er entwickelt früh eine kriminelle Ader, die unter anderem auch, vermutet man heute, an Erfahrungen aus seiner Jugend liegen. Er war von seiner Jugend bzw. seine Erziehung war von Gewalt geprägt. Der Vater hat ihn oft grausam misshandelt. Das war zu der damaligen Zeit ja noch nicht mal eine besondere Auffälligkeit, wenn man ehrlich ist. Also 1890 ja, war ein junges Kind, 1900, im Jahr 1900 bis 1910, hat er seine Jugend so gesehen verbracht oder ein bisschen früher. Dementsprechend war er das Opfer häuslicher Gewalt wie viele. Mein Großvater hat das immer sehr hervorgehoben. Der ist ja in den 20er Jahren aufgewachsen und der war ein ganz toller Mensch. Und der hat immer sehr betont, dass seine Eltern ihn entgegen aller Freunde und Bekannten nie geschlagen haben. Also die anderen Freunde von ihm wurden alle von ihren Eltern verprügelt und meine Urgroßeltern haben das beide für falsch gehalten. Und ich glaube, das hat auch was mit ihm gemacht. Mein Großvater war ein wahnsinnig liebenswerter Mensch und hat auch meinen Vater nie geschlagen. Mit 18 wird er bereits in Prag wegen Diebstahls zu 2 Monaten Gefängnis verurteilt und er bekommt in dieser Zeit auch ein Merkmal, das ihn sein Leben lang begleiten wird, nämlich eine auffällige Narbe zwischen dem linken Auge und seinem Ohr, das ihm ein eifersüchtiger Mitspieler beim Kartenspielen verpasst hat im Gefängnis. In der Folgezeit verdient er sein Geld mit dem Pokerspielen, auch auf frühen Kreuzfahrtschiffen. Also es war ja die Zeit der Titanic, zu der damaligen Zeit gab es viele Luxuskreuzfahrten.
Oh, da ist er dann mitgefahren und hat die Reichen abgezogen, mag ich auch.
Ja, also bis auf das, was er sonst so tut, ist er auf jeden Fall ein sehr spannender Charakter. Er gibt sich als Graf Viktor Lustig aus. Wobei Viktor Lustig ja sogar richtig ist, nur der Graf stimmt nicht. Und er entwickelt in dieser Zeit etwas, was nachher beim Gerichtstermin dann auch rauskommt, nämlich seine 10 Gebote des Betrugs oder der Betrüger. Soll ich dir die mal vorlesen? Du kannst sie ja mal bewerten nach Sinnhaftigkeit.
Die 9 modernen 10 Gebote quasi.
Genau. Erstens, sei ein geduldiger Zuhörer. Nicht das schnelle Reden, sondern das Zuhören bringt den Erfolg. Das, glaube ich, ist übrigens wirklich gut.
Super.
Ja.
Um Vertrauen zu gewinnen von Leuten, zuhören. Ich habe manchmal so ein Partygame, wenn ich auf Partys eingeladen bin, spiele ich das Spiel, wie lange kann ich quasi mit jemandem reden, ohne dass die Person mir eine Frage stellt. Also indem ich immer frage und Interesse zeige und die Person nur reden lasse. Wie lange geht das, bis mal eine Frage zurückkommt? Was machst du eigentlich? Woher kennst du den Gastgeber? Mein Rekord liegt bei 1 Stunde 17. Hab durchgängig mich voll labern lassen.
Ich glaube, es ist auch fast ein bisschen was Maskulines, also dass Männer lieber Frauen Text drücken als andersrum.
Hast du jetzt gesagt, aber tatsächlich die Rekordhalter auf Top 1 bis 5 in der Zeit, Laberzeit sind Männer?
Glaube ich auch. Und ich glaube, also ich, keine Ahnung, aber als ich meine heutige Frau kennengelernt habe, habe ich mich schon sehr dafür interessiert, dass sie mir was erzählt von sich. War mir schon wichtig. Bei mir ist auch, guck mal, durch den Job und so, dass ich Leuten, ich habe gar kein so großes Bedürfnis, Leuten viel von mir zu erzählen. So doof das jetzt klingt. Ich weiß, ich quatsch viel mit dir, aber wenn ich auf Partys bin, erzähle ich Menschen nie irgendwas von meinem Beruf.
Der Montag war noch nie so unheimlich. Ich bin Lucia und nehme euch in meinem Podcast Mystery am Montag jede Woche mit in die Welt des Unerklärlichen. Wir sprechen über ungelöste Rätsel, paranormale Ereignisse und mysteriöse Phänomene, die euch nachts nicht schlafen lassen. Und das Beste daran? Jede einzelne Geschichte ist wahr. Hört jetzt Mystery am Montag nur bei Podimo.
Und ich gehöre ja, wir beide gehören ja zu einer Berufsgruppe, wo Leute dann ein gewisses Interesse vielleicht sogar haben, ne? Und ich mag das gar nicht. Ich höre gerne anderen zu. Allerdings finde ich es natürlich auch irritierend, wenn jemand 1 Stunde ohne das Wort du zu machen oder zu sagen mit dir redet. Ich glaube, für einen Betrüger macht es aber viel Sinn, weil das natürlich, weil Menschen es genießen, von sich zu erzählen. Und ein Betrüger möchte ja eigentlich möglichst wenig von sich selbst erzählen.
Wenn er schon so stark mit Regel 1 einsteigt, bin ich gespannt auf die anderen 9.
Nummer 2 ist, sehe niemals gelangweilt aus.
Super.
Wichtig, auf jeden Fall. Nummer 3, warte, bis der andere seine politischen Meinungen und Ansichten preisgibt, dann stimme zu. Das ist eigentlich beides. Also 3 und 4 sind zusammen, nämlich das Zustimmen ist Nummer 4. Völlig egal, was der andere sagt. Ne? Von mir, ja, alle raus mit dir Ausländers. Ja, alles
ja.
Richtig. Ne, das ist wichtig, Menschen mögen Zuspruch.
Ja,
absolut.
Ja,
niemand will Dissens. Wie, ja, Basti, leck mich.
Ja.
Fünftens, lass den anderen seine religiösen Ansichten äußern, dann stimme zu.
Ja.
Ja, Jesus, super. Sechstens, erwähne beiläufig politische Themen, aber diskutiere nicht darüber. Auch immer gut, so ein bisschen so Fährten legen, wo du hingehst, aber nicht wirklich drüber reden. Erwähne nie Krankheiten, es sei denn, es geht um eine spezifische. Also rede nicht über, ich weiß auch nicht, wundert mich. Vielleicht auch, wenn du ein Betrüger bist, solltest du möglichst nicht von irgendwelchen Krankheiten erzählen, die, auf die du später nochmal angesprochen wirst. die du dann vergessen haben kannst. Also damals, als ich Schwindsucht hatte, und dann vergisst du das, dass du Schwindsucht hattest. Wenn du wirklich Schwindsucht hattest oder wirklich irgendeine Schwersterkrankung, vergisst du es ja nie. Wenn du aber jeder Person Scheiße erzählst und vergisst es dann, ist es natürlich ein Problem. Achtens, plaudere nie über dein Privatleben, es sei denn, du wirst dazu gedrängt. Auch nachvollziehbar, weil dein Privatleben darf ja eigentlich gar nicht richtig existieren. Neuntens, niemals über die Kleidung anderer lästern oder sich über den Stil anderer lustig machen. Ja, nachvollziehbar. Am Ende gehen alle Regeln ja darauf raus, ein positives Gesprächsklima zu erzeugen.
Genau, und ich hätte jetzt auch gesagt, wahrscheinlich, wenn man nicht über andere lästert, schlussfolgert man, vielleicht auch in Teilen zu Recht, dass dann auch nicht über einen selber gelästert wird. Dann fühlt man sich sicher bei der Person.
Zehntens, sei niemals betrunken. Aufgrund des Kontrollverlusts. Ja, also das Wichtigste, das ein Betrüger ja braucht, ist am Ende eine Hoheit über die eigene Geschichte. Und das ist ähnlich wie, dass ich nie vor Shows trinke. Also ich würde nie,
ich auch nicht.
Einmal, ein einziges Mal, weiß ich noch ganz genau, war ich relativ angetrunken, nicht besoffen, aber angetrunken auf der Bühne, und du merkst sofort, es wird schlechter. Weil erstens die Reproduktion des Inhalts nicht gut funktioniert und auch die Interaktion mit den Leuten nicht mehr gut funktioniert.
Timing. Ich finde auch, ich habe auch viele Comedy-Kollegen, die ja kiffen oder vorher rauchen. Ich weiß nicht, wie die danach, wie die klarkommen.
Ich kenne ja genauso wie du auch Kollegen, die schwerst Alkoholiker sind.
Ja,
wo ich mich
so wenig.
Genau, aber wo ich mich frage, wie machen die das? Also das, die würden wahrscheinlich nüchtern es nicht hinkriegen. Aber es gibt wirklich Kollegen von uns, auch große Kollegen, die unter einer Flasche Schnaps nicht auf die Bühne gehen. Und ja gut, aber es ist am Ende das Gleiche wie bei Bekannten. Ich meine, Kurt Cobain war auf Heroin, als er Konzerte gespielt hat und hat seine Songs noch hingekriegt.
Red Hot Chili Peppers Doku auf Netflix kann ich übrigens sehr empfehlen. Und da geht es um den Anfang der Red Hot Chili Peppers und die allerersten Songs, die allerwildesten Sachen, die waren alle nur auf Heroin.
Ja. Wobei man auch sagen muss, dass, also ich mag die Peppers sehr gerne, habe es auch zweimal live gesehen, alle guten Alben sind noch auf Heroin entstanden. Das ist wirklich so. Also Mothers, ja, Blood Sugar Sex Magic und so, die besten Alben sind, das ist bei allen Musikern so. Das ist bei den Stones so, also zumindest auf Drogen. Das ist, also bei Musikern ist es anders als bei Komikern. Die mit Abstand beste Musik findet immer während der Heroinphase statt.
Das ist schlimm zu sagen. Ich weiß, ich habe mal die Band Wanda, die du ja auch kennst.
Ja, als sie gesoffen haben.
Da, und pass auf, und da sind so krasse Sachen beim Konzert passiert. Dieser Typ, der ja aussieht wie ein Grundschullehrer. Also er sieht ja wirklich
Markus
aus wie so
Maria. Ich habe sie auch live gesehen.
Den haben sie so über die Masse getragen, Stage Diving, und er hat auf dem Weg, I swear, mit bestimmt 4 Frauen rumgeleckt.
Ja.
So, und das war so ein komplett gestörtes, wildes Konzert. Musikalisch war das nicht gut, weil ich glaube, der eine hat nicht mitbekommen, dass er als einziger einen anderen Song gespielt hat als alle anderen und so. Also das war von der Qualität her, war das total Rotze. Stimmung war krass. Und dann habe ich die danach mal gesehen.
Seit die nüchtern sind. Ist öde, ne?
Nein, das will ich nicht sagen. Es ist ja auch schlimm, das zu sagen.
Aber die Texte, ja.
Weil ich möchte nicht, dass Leute alkohol- oder drogenabhängig
Schick
sind.
Schick mir die Post schon ins Spital und schläfert Rico bitte ein.
Das ist so schlimm.
Sagt der Mutter,
schläfert Basti
es war
bitte
schön
ein.
Und schlagt ihr für mich den Schädel ein. Fantastisch. Meine Frau kann diesen Song komplett singen. Ich war mit ihr beim Wanderkonzert. Kannst du dir das vorstellen?
Ja,
also meine Frau beim Wandern, und sie liebt das, auch wenn sie 90% davon nicht versteht, aber das, was sie gehört, was ich ihr erklärt habe, findet sie alles total super. Und dann hörst du das neue Album und dann ist das alles so Schmonz, wo du denkst, und dann hat auch der Sänger ja gesagt, er trinkt jetzt nur Tee und er kann diese Texte nicht mehr schreiben. Und ich verstehe das, natürlich kann er diese Texte nicht mehr schreiben, aber die ballern halt nicht mehr, die sind nicht mehr geil. Geil ist halt Rocking in Wien, wenn du dann darüber singst, wie du einfach zitternd auf die Bühne kriechst. Wir haben Glück, dass wir
das
in einem anderen Metier sind.
An.
Ja, nein, aber sag mir einen Musiker, dessen Output besser war, als sie nüchtern wurden. Das sind nicht nur die Peppers.
Aber den Menschen geht's besser und das zählt ja auch.
Ja, gut.
Ich versuche uns gerade zu retten, Basti.
Nein, besser Heroin und gute Musik machen, bitte. Also,
so ein Arsch.
Diese Regel nutzt Viktor Lustig. Und zwar nicht nur dort, also nicht nur beim Verkauf des Eiffelturms, sondern bei seinen anderen Betrügereien. Zum Beispiel verkaufte auch 1914 die Tower Bridge.
Er hat wirklich so einen Katalog mit
Das ist ein Genie.
Komm mal näher. Willst du ein Wahrzeichen kaufen?
Ja, ist geil. Er hat sich eine Freiheitsstatue verkauft. Einfach so, ja. Ich, ja, aber der Typ ist so glaubhaft. Er verkauft sich halt, oder er verkauft die Tower Bridge. Er behauptet, dass er der Schatzmeister der Stadt wäre. Und die Stadt brauche das Geld dringend für die Zivilverteidigung gegen die Deutschen 1914, Anfang des Weltkrieges. Und verkauft dann einem australischen Touristen die Tower Bridge für 2500 Pfund.
Voll schön. Was würdest du dir für ein Wahrzeichen kaufen für deinen Garten, Basti?
Diese Jesus-Statue aus
Cristo Redentor.
Rio. Ja, die aus Rio. Die hole ich mir.
Die hole ich mir?
Die hole ich mir. Da greife ich zu. Finde ich schön. Das würde mir gut gefallen. Besonders als Atheist. Einfach nur, damit die anderen den nicht mehr angucken können, durch so einen Baum drum bauen.
Ich könnte mir vielleicht Trafalgar Square London, entweder einer von den Löwen oder oben die Statue.
Und er macht halt die ganzen klassischen Sachen, die Betrüger auch gemacht haben. Spielbetrug natürlich, dann gefälschte Dokumente, verkauft alte Gedichte und auch Briefe von Abraham Lincoln, George Washington, Mark Twain. Hat er alles selber geschrieben, ähnlich wie so Leute wie Kuja und so, beherrscht er auch verschiedene Handschriften. Also ist durchaus ein absoluter Profifälscher und Betrüger. Und sehr schön finde ich auch, dass er zum Beispiel in Denver, also er ist weltweit unterwegs, elektronische Heilmaschinen verkauft, die Gicht lindern sollen. Und als man die dann aufschraubt, ist da einfach nur eine Eieruhr drin. Oder das Beste eigentlich, was er gemacht hat, die Romanian Money Box. Er verkauft kunstvolle Mahagonikisten, in denen Banknoten chemisch reproduziert werden. Allerdings bleibt die geschlossen, er verkauft die. Ja. Da fallen auch ein paar Geldscheine raus. Er sagt aber, dass die chemische Reaktion mehrere Stunden bräuchte und verkauft die für 50.000 Dollar. Und innerhalb dieser wenigen Stunden, in der die Leute vor der reproduzierenden Moneybox sitzen, ist er weg. Dann haut er schnell ab. Das heißt, die Leute sitzen da, gucken sich auf diese Moneybox und dann fällt unten ein Schein. So ein bisschen, als wenn du einem Drucker verkaufst, der aber 3 Stunden braucht. Und während du realisierst, dass der Drucker leer ist, rennst du weg. Kluger Mann. Und in den 20er Jahren sind seine Einkommen mittlerweile geschrumpft, auch weil er mehrere Gerichtsprozesse hinter sich hat. Und er sucht nach einem Jahrhundert-Coup. Im Frühjahr 1925, also ein Jahr vor der Tat, liest er über den schlechten Zustand des Eiffelturms in den Zeitungen und über Spekulationen, die Zeitungen ja auch bekannt geben, dass es zu einem Abriss kommen soll. Und der aus 7000 Tonnen und Stahl und Metall besteht und jetzt gerade die zweite industrielle Revolution, nämlich die Autos, aufkommen und man diese Rohstoffe unbedingt braucht, kommt er auf eine geniale Idee. Wie wäre es, den Turm zu verkaufen? Er recherchiert die technischen Details. Unter anderem, wie viele Nieten verbaut sind, 2,5 Millionen, das Gesamtgewicht der einzelnen Träger und damit er auch als glaubhafter Experte und Generaldirektor auftreten kann.
Er ist kluger Junge.
Ja, unter anderem besteht also auch, man merkt ja schon, dass er sich Gedanken gemacht hat, dass er sich eine offizielle Limousine kommen lässt, die er dann auch mit der Trikolore-Fahne ausstattet, damit er diese Fahrt mit den 6 Schrondhändlern standesgemäß durchführen kann. Offizielle Dokumente besorgt er sich auch vom Ministerium für Post und Telegrafie, damit er diese Schrotthändler anschreiben kann. Und unter anderem, die bekommt er von einem Freund, der mit einer Sekretärin des echten Ministeriums befreundet ist. Offizielles Briefpapier entwendet er, während er verschiedene Ministerien abklappert. Und damit fälscht er dann Einladungen, Visitenkarten, Beglaubigungsschreiben, alles Mögliche.
Aber er denkt bis ins Detail durch.
Ja, und selbst dieser Keller, den er dort im Hotel Crillon angemeldet hat, das Hotel Crillon ist ein bekannter Treffpunkt für Diplomaten. Und dementsprechend wird das auch in Verbindung mit dem Ministerium gebracht. Und er besticht einige der Hotelangestellten, um einen unbenutzten Kellerraum direkt neben dem Heizungsraum zu bekommen.
Das ist wie bei uns hier.
Ein provisorisches Regierungsbüro einbaut. Wenn ihr übrigens mal einen sehr schönen Film über Betrug sehen möchtet, dann schaut bitte den Film Matchstick Men mit Sam Rockwell und Nicolas Cage aus den frühen 2000er Jahren, 2006 oder so. Meiner Meinung nach einer der besten Filme über Betrug überhaupt. Da geht es um einen unter OCD leidenden, also Over Control Disease leidenden Betrüger, der zusammen mit seinem Kollegen sehr ähnliche Sachen macht wie er hier. Der verkauft nämlich so Versicherungen und solche Dinge, die gar nicht existieren.
Aber das finde ich schlimm, weil das schädigt dann so viele einzelne Leute. Okay, er schädigt jetzt ja auch den Schrotthändler. Oder mal gucken, wie es weitergeht. Aber ich
hier ist ein Bild von Herrn Lustig. Er sieht ja durchaus wie ein seriöser Mann aus.
Coole Ja, aber cooler Dude, muss ich sagen. Weil, ist das beides eher? Das sind das zwei Bilder. Einmal ein ganzes Bild, wo er so einen, ich sag mal, graukarierten Tweed-Sakko anhat und einen Hut. Das andere. Aber ich würde jetzt sagen, wenn du mir das Bild so zeigst, klassischen 20er Jahre, dunklere Haare, Haarschnitt mit vorne so einer gelegten Welle, ein bisschen angegelt. Er hat den, wie man so sagt, den Schalk in den Augen.
Ja, also er sieht auf jeden Fall aus wie ein seriöser mittelalter Mann, wohlhabend, also ein feiner Anzug, trägt stets elegante Anzüge, hat einen akkurat gekämmten Mittelscheitel, ausdrucksstarke Augen und halt auf Körperpflege bedacht. Er sieht jetzt nicht aus wie irgendein abgebrochener Penner, sondern man nimmt ihm an.
Gar nicht. Er sieht aus wie ein feiner Herr. Oder genau. Ich weiß nicht, ob man das so sagt, aber ja, wahrscheinlich schon.
Unter anderem steckt er sich auch das französische Bundesverdienstkreuz, den Croix de Guerre, also das Kreuz des Krieges. Ne? Also im weitesten Sinne, er steckt sich ein Symbol für einen Staatsbeamten an. Schön. Sein Team für den großen Coup, den er plant, sind unter anderem sein bester Freund, sein Bruder und auch einige Kollegen aus seinem direkten Umfeld des Betrugs. Er ist aber ganz klar Kopf der Operation und er sucht sich ganz bewusst Opfer für alle Sachen, die er so gemacht hat, die nicht nur Geld haben, sondern die auch nach Anerkennung gieren. Und ich habe ja am Anfang schon gesagt, André Pension, der André ist wohlhabend, möchte aber aufgrund seiner, nennen wir es mal, schwachen gesellschaftlichen Stellung als Schrotthändler gerne auch sowas wie einen gesellschaftlichen Aufstieg erleben.
Er möchte wahrscheinlich, er hat genug Geld, aber er möchte wahrscheinlich so in der High Society angenommen werden. Genau. Ne? Möchte irgendwie.
Und das, was Lustig nachher auch in den Vernehmungen aussagt, ist, dass ihm schon bei der Begrüßung der sechs Schrotthändler sofort André auffiel, weil er den unsichersten Händedruck hatte. Und es gibt ja viele Studien dazu, wie Straftäter ihre Opfer aussuchen. Es gibt eine ganz interessante Studie, wo mehrere Vergewaltiger sich die Laufmuster von Frauen anschauen sollen und sagen müssen, welche Frau schon mal Opfer von Gewalt geworden ist. Und ich glaube auch, dass Betrüger, ein Profibetrüger wie er, einen relativ direkten Zugang zum Thema, wen nehme ich als Opfer, habe. Ja.
Das wird er wissen. Gerade wenn er noch so jemand ist, der auch diese 10 Gebote aufstellt, dann wird er das auch durchanalysiert haben und für sich im Kopf so eine Checkliste haben. Wie erkenne ich ein geeignetes Opfer? Ja.
Er erkennt in André den Wunsch nach gesellschaftlichem Ausstieg und er setzt Mittel des sogenannten Social Engineering ein, um ihn so gesehen systematisch in diese Scheinwelt seines Ministeriums hineinzuziehen. Weißt du, was Social Engineering ist?
Klingt fancy. Ich vermute, dass das eine Manipulationsstrategie ist.
Ja, ist soziale Manipulation, genau. Mhm. Es ist so eine bewusste Beeinflussung, um jemanden in seine eigene Traumwelt hinein zu manipulieren und zu Verhaltensweisen zu bewegen, die Leute sonst nicht tun würden. Heute hätten wir zum Beispiel als Beispiel für Social Engineering den Enkeltrick. Das heißt, wenn Leute ganz bewusst auf beeinflussbare Senioren zugehen und denen was vorspielen, indem sie da anrufen und sagen, hallo, hier ist der Michael, weil jeder 10. Enkel Michael heißt, bis sie auf ein Treffen, wo der Enkel wirklich Michael heißt und dann die Oma abziehen. Love Scamming, also das Klassische, wir kennen ja alle den Tinder-Swindler. Das sind alles Beispiele für Social Engineering. Und ja, das lustige Social Engineering findet in der Form statt, dass er halt Gegebenheiten so verändert, dass sie den Eindruck erwecken, er wäre der, der ist. Zum Beispiel bezahlt er halt auf der Straße Komplizen, die ihn dann auf der Straße grüßen als Monsieur de la Ministre, also der Mann des Ministers oder Ministeriums.
Oh, clever.
Er nutzt sowas halt. Er geht auch in Vorleistung, er lädt Poisson zu luxuriösen Abendessen ein, zahlt alles, so als wenn es für ihn keine Belastung wäre. Macht ja auch alles Sinn. Ist ja am Ende ein Investment, das in hundertfacher Art und Weise zurückkommt. Am Ende kommt dann ein gefälschter Vertrag zustande, bei dem André Pension diese Zahlung von mehreren heutigen Millionen Euro leistet, plus nochmal das Schmiergeld. Die Hälfte des Geldes geht an Lustig selbst, die andere Hälfte verteilt er auf seine 3 Komplizen. André Pension wird dann relativ schnell bewusst, dass er Opfer eines Scams geworden ist, weil er im Ministerium nach den Details der Demontage des Eiffelturms nachfragt und dann wirklich gemeinschaftlich ausgelacht wird von den Menschen.
Weil es ist so erniedrigend, dann kommst du da an und dann lachen auch noch alle. Und in dem Moment, wo du checkst, du hast einfach dein gesamtes Geld und Vermögen alles auf einmal verloren, lachen dich dann auch noch Leute aus so einer Scham von Dummheit aus ganz schlimm aus.
Das ist super scheiße. Niemand kennt den stellvertretenden Generaldirektor mit dem Büro im Hotel Crillon. Und zu dem Zeitpunkt ist Lustig natürlich über alle Berge, hat Frankreich schon verlassen. Und interessant auch, wir sprechen ja auch von einer Zeit, wo gesellschaftliches Anerkennen vielleicht noch höher galt als heute. Zu der Zeit, er hat keine Anzeige erstattet. Aufgrund der Sorge vor, naja, Scham und Demütigung. Weil er natürlich, das muss man sagen, also wenn du das öffentlich gemacht hättest, Anzeige erstattet hättest. Also er war ja nicht nur finanziell ruiniert, sondern die Menschen hätten ihn ja auch reihenweise ausgelacht, dass er auf diesen Schwachsinn reingefallen ist.
Aber er hat jetzt alles verloren, alles ist weg, alles, was ihm vorher gehört hat, sein Vermögen und...
Alles ist weg. Und Lustig hat es wirklich geschafft, ihn zu ruinieren. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie geht es weiter? Man würde glauben, Viktor Lustig wäre zufrieden mit dem, weil ich meine, es geht hier wirklich um ein Vermögen, aber solche Leute sind, wie man aus der Geschichte ja weiß, da geht es ja gar nicht ums Geld, da geht es ja eher ums Spiel. Und ich finde Betrüger ja wahnsinnig faszinierende Menschen, weil ich bin so, das klingt jetzt doof, aber ich bin so knochenehrlich. Ich kann das nicht. Ich könnte niemals dich belügen, dir irgendwas wegnehmen und dann glücklich weiterleben. Ich würde jede Nacht da liegen im Purgatorium. Das wäre für mich schrecklich. Ja. Ich will mit allen Menschen, bestimmt gibt es viele, die mich scheiße finden, aber ich will zumindest, dass niemand sagen kann, der hat mich schlecht behandelt oder der hat mich beschissen oder so. Das kann ich nicht ertragen.
Also ich glaube, der Viktor Lustig, zumal es ja auch diesmal sehr erfolgreich war, hört natürlich nicht mal ansatzweise auf. Ich habe eher das Gefühl, dass ihm das jetzt richtig Spaß gemacht hat und ihn richtig beflügelt und er natürlich weiter Sachen verkauft. Ich würde ihn sogar für so kackensdreist halten, wie wir im Ruhrgebiet sagen, dass der einfach das gleiche nochmal macht, wenn das funktioniert hat. Also ich finde den fancy. Der
100 ist Punkte für die Lady. Exakt das tut er. Einen Monat später kehrt er zurück.
Das macht so Sinn.
Und verkauft den Eiffelturm einfach nochmal an einen anderen Kunden.
Jawollo.
Und dieses Mal geht es aber schief dahingehend, weil der Käufer dann doch ausflippt und als er bemerkt, dass er beschissen worden ist, zur Polizei geht.
Victor, also dem fällt es früher auf.
Victor, also zumindest erhebt er Anzeige bei der Polizei. Und Viktor Lustig ist aber auch da schon wieder über alle Berge. Er ist jetzt in die USA geflohen. Und anstatt mit dem, also das ist ja einfach, da fragst du dich, was ist mit dem Mann? Aber es scheint ja ein innerer Teufel, ein innerer Antrieb zu sein. Anstatt mit dem vielen Geld von zwei Verkäufen des Eiffelturms einfach den Rest seines Lebens in Frieden. Wir sprechen ja auch zu Zeiten, wo Ermittlungen nicht internationalisiert sind. Heute ist es alles, es gab kein Interpol, es gab nicht mal eben irgendwie Internet, in irgendeiner Weise irgendeine Art des Internets, wo du verfolgt werden konntest. Es gab kein Social Media, es gab keine weltweite Ausschreibung, wo dein Gesicht gesucht wird. Das heißt, er hätte damit einfach verschwinden können, den Rest seines Lebens glücklich leben können. Aber so war Viktor Lustig nicht gepolt. Dementsprechend macht er einfach weiter. Und in den USA geht er dann über dazu, weiterhin Falschgeld zu produzieren. Mit einem befreundeten Chemiker stellt er eine perfekte falsche Dollarnote her, wo man sagen muss natürlich, dass die Dollars vor 100 Jahren weniger Sicherheitskriterien hatten als heute.
Klar.
Wobei auf der anderen Seite jeder, der mal einen Dollar in der Hand gehalten hat, das ist ja ein dermaßen billiges Pissgeld im Verhältnis zum Euro. Das ist ja auf Papier gedruckt, was wirklich minderwertig wirkt und der Dollar zerknüllt und so. Du kannst einen Euro kannst du ja gar nicht richtig zerknüllen. Das ist ja ein sehr hochwertiges Papier, auf dem das hergestellt ist. Und er lebt dann wirklich auf großem Fuß, hat 3 Rolls Royce, mehrere Eigentumswohnungen, zieht dann aber aufgrund dieses großen Fußes, auf dem er lebt, irgendwann mal die Aufmerksamkeit des Secret Services auf sich, also des amerikanischen Geheimdienstes.
Und wenn er natürlich auf so großem Fuß lebt und sich da richtig hart gönnt, dann braucht er auch irgendwann Geldnachschub. Also wenn du so viel verprasst für 3 Rolls Royce damals und ich weiß, das wird ja, der ganze Lebensstil wird ja da angepasst gewesen sein, dann brauchst du irgendwann noch einen Nachschub. Da reicht der Eiffelturm zweimal verkauft.
Ist ja auch das, worüber Betrüger ganz oft stolpern. Und im schönen Film Goodfellas von Martin Scorsese, vielleicht sein bester, mein Favorit, das Casino von 1995, Goodfellas von 1989 mit Ray Liotta, Joe Pesci und Robert De Niro, du kennst ihn natürlich. Und bei Goodfellas ist es genau das Gleiche, da machen sie auch einen sehr großen Raub und am nächsten Tag sind ein paar der Komplizen, gibt es so eine herrliche Szene, wo der eine dann mit einem riesigen, seine Frau kommt mit einem riesigen Nerzmantel und er mit einem Mercedes vorgefahren und dann flippt Robert De Niro komplett aus und sagt, seid ihr eigentlich komplett bescheuert? Wir haben gestern irgendwie 10 Millionen gestohlen, ihr kommt hier mit dem Nerzmantel rein, wollt ihr die Bullen irgendwie direkt hier reinholen? Und das ist dann natürlich auch der Niedergang. Große Empfehlung, jeder muss diesen Film gesehen haben, aber das ist am Ende immer das Geld, das du stiehlst, willst du ja rausgeben. Und das Klügste, was man machen kann, ist es erstmal 10 Jahre zur Seite zu legen. Ja. Die meisten können nur nicht warten.
Ist bei Viktor Lustig ja auch nicht so, jetzt haben sie ihn.
Bei Viktor Lustig gibt es verschiedene Dinge, die zu seinem Niedergang 1935 und seiner Festnahme führen. Unter anderem wird eine der gefälschten Noten nachher in einem Spendenfonds für Gefangene entdeckt und ist auf ihn zurückführbar. Sie können also so gesehen ausfindig machen, wer diese 10 Dollar gespendet hat. Dann stoßen sie darüber auf den Aufenthalt des Chemikers und Komplizen, der ihm geholfen hat, diese Noten zu fälschen. Zweitens hat Herr Lustig eine Geliebte, nämlich eine Bordellbesitzerin. Und bei der er als Mr. Frank firmiert. Und allerdings erfährt diese Bordellbesitzerin, dass er gleichzeitig mehrere andere Affären hat, natürlich. Und in einem Anfall von Eifersucht gibt sie den Ermittlungsbehörden dann seine Daten.
Oh.
Tja, bescheiß keine Bescheißer.
Aber er ist so ein richtiger Player, auf Französisch en player.
Absolut. Und ja, die Festnahme ist wirklich ein bisschen wie eine Screwball- oder Slapstick-Komödie. Bei der Bordellbesitzerin laufen, als er da ist, auf einmal die Polizisten auf. Lustig springt aus dem Gebäude, aus einem Fenster in sein Auto. Die Polizei rast hinterher. Es gibt eine wilde Verfolgungsjagd durch Manhattan. Er kann sogar die Beamten abschütteln, schafft es also zu entkommen. Und da kommt jetzt das, wo man sich fragt, also da muss er irgendwie größenwahnsinnig geworden sein, weil eine halbe Stunde später kehrt er zu seiner Geliebten zurück, wo dann natürlich schon die Beamten auf ihn warten und ihn festnehmen. Und er bleibt aber charmant und scherzt sogar mit den Beamten darüber, dass sie ihn jetzt erwischt haben. Und in seiner Brieftasche wird ein Schlüssel gefunden für ein Schließfach, das in der Times Square Subway Station passt, Nummer 00099. Und dort drin, in diesem Schließfach, finden sie 51.000 Dollar, unfassbare Summe zu der damaligen Zeit, Falschgeld. Sowie die Kupferdruckplatten, die er gemeinsam mit dem Chemiker hergestellt hat. Er kommt dann erstmal in ein Bundesgefängnis, zeigt sich dort wahnsinnig kooperativ, reinigt seine gesamte Zelle selbst. Jeden Morgen darf er den Gemeinschaftsraum der Gefängnisabteilung reinigen. Und natürlich kommt es, wie es kommen muss. Alle vertrauen ihm wahnsinnig.
Natürlich.
Und eines Tages entwendet er...
Sag bitte, dass
er
abhaut.
Natürlich haut er ab.
Das ist wie in jedem Film. Dieser Mann ist ja unfassbar.
Ich meine, einer der schönsten Filme zu dem Thema ist unter anderem Catch Me If You Can, ne,
ja,
wo Leonardo DiCaprio einen real existierenden, mir fällt der Name nicht mehr, einen real existierenden Betrüger spielt.
Frank Abagnale Jr. Der fällt dir jedes Mal nicht ein hier übrigens.
Der fällt mir jedes Mal nicht ein.
Wenn du von dem Film redest.
Wobei man sagen muss, dass bis heute nichts davon belegt ist. Also man vermutet, dass Frank Abagnale Jr. gar kein echter Betrüger ist, sondern einfach ein fantastischer Lügner. Weil das FBI bis heute behauptet, dass diese ganze Zusammenarbeit, die er da fingiert, am Ende des Films nie stattgefunden hat. Und dass er auch nie in diesem Level gejagt wurde. Wahrscheinlich ist er einfach ein Irrer und ein Lügner. Aber... wenn das stimmt, was dort in Catch Me If You Can aufgeführt wird, geht es halt um einen 18-Jährigen, der mit 18 schon perfekt fälschte, Dings fälscht. Also sagen wir mal, ein Urenkel von Viktor Lustig. Viktor Lustig nimmt ein Messer aus der Gefängnisküche an sich, knackt das Schloss eines Abstellraums für Hausmeister, schneidet das Drahtgitter vor dem Fenster auf und lässt sich an einem selbstgebastelten Seil 12 Meter in die Tiefe gleiten. Auf der Straße stehen sogar Leute und schauen ihm dabei zu, wie er sich abseilt. Und das Erstaunliche ist, dass er währenddessen dann anfängt, mit einem Tuch die Fenster zu putzen, an denen er sich vorbei abseilt, um den Leuten den Eindruck zu machen, dass er Fensterputzer ist. Und sie glauben es ihm auch.
Guck mal.
Und keiner meldet ihn.
Aber wirklich, ich sag's ungern.
Ist ein Genie?
Legend.
Legend, absolut. Also das muss man wirklich sagen, der weiß, was er tut.
Kurz wichtig, wir glorifizieren die Taten nicht, um Gottes Willen, es muss für die Geschädigten. Aber ich habe immer so eine Filmdenke im Kopf. Und irgendwie, sobald ich jemanden wie so einen Filmcharakter sehe, ist das für mich ein Filmcharakter. Und irgendwie sehe ich dann, da gibt es ja auch verschiedene Studien zu, sehe ich nicht mehr den Kriminellen, sondern diesen Filmcharakter. Deswegen habe ich dann sozusagen im Kopf, fahre ich so auf zwei Gleisen. Und da ist einmal natürlich ein Straftäter, der Leute geschädigt hat. Aber irgendwie ist da auch eine Figur, die ich so spannend finde und wo ich immer denke, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass ich das so nicht zusammenkriege.
Verstehe ich, komplett. Ist auch schwer vorstellbar. Und irgendwie ist es ja auch natürlich darf man nicht vergessen, dass er ein massive Opfer hinter sich gezogen hat, aber irgendwie ist es schon charmant, so wie er es macht. Er bleibt 27 Tage auf freiem Fuß. und wird dann am Steuer eines sehr auffällig lackierten Autos von den Secret Service Agenten festgenommen.
Er konnte es wieder nicht lassen.
Nee, natürlich hat er sich dann keinen, ich weiß nicht, was man 1936 für ein Auto, hat er sich dann kein Allerweltsauto besorgt, sondern ist natürlich in einer übertriebenen Karre durch die Gegend
gefahren. Mit einer Sonderlackierung, so wie wenn du jetzt so einen Flipflop-Lack dir drauf klatschen lässt auf einen Porsche.
In den USA ist er dann als Kopf eines Fälscherrings am Ende angeklagt worden, der $5 Millionen zu der Zeit. Falschgeld, sogenanntes Lustig-Money. Ich glaube, die meisten waren gar nicht bewusst, dass lustig im Deutschen ja funny heißt.
Ja.
In Umlauf gebracht hat.
Funny Money wäre auch lustig gewesen.
Plus, dass er noch eine obligatorische Zusatzstrafe von 5 Jahren für seinen Ausbruch bekommt. Unterscheidet sich übrigens zu unserem deutschen System. Du weißt es wahrscheinlich, haben wir, glaube ich, auch schon mal darüber gesprochen. Ja. In Deutschland ist Gefängnisausbruch nicht strafbar.
Der Ausbruch nicht, aber meistens ist dann doch, dass die kriegen für Sachbeschädigung oder
ja, aber
weil sie Menschen bedroht haben oder weil. Genau.
Aber wenn du dich theoretisch irgendwo in einen Wäschewagen reinschmeißt und aus dem Knast rausgefahren wirst, ist die genaue juristische Begründung ist, dass das deutsche Recht den Freiheitsdrang des Menschen respektiert.
Mhm.
Also du hast ähnlich wie im Amerikanischen, the pursuit of happiness, hast du im Deutschen so gesehen, the pursuit of freedom.
Mhm.
Und du willst ja nicht eingesperrt sein, du bist ja durch den Staat eingesperrt, das ist ja nicht deine Wahl dazu. Und dich daraus zu befreien, ist nicht strafbar, wobei ich sagen muss, dass ich das ein bisschen albern finde.
Ich weiß nicht, ich überlege, ob das nicht in der Grundidee.
Ja, aber dann würde ich es doch immer wieder probieren. Ich würde doch niemals dort bleiben. Ich würde alles tun, damit ich da rauskomme. Wenn ich nicht dafür bestraft werde. Wenn ich weiß, es hat keine Konsequenz, würde ich jeden Weg gehen, außer ich büße jetzt, aber ich habe nicht das Gefühl, dass Herr Lustig sehr gebüßt hat für das, was er getan hat.
Es hat ja immer Konsequenzen. Also wenn du dir einen Tunnel gräbst, beschädigst du das Gemäuer. Dafür kriegen sie dich dann auch wegen Sachbeschädigung, weil du was stiehlst und so. Sie kriegen dich ja immer wegen anderer Sachen dran. Aber dass dieser Freiheitsinstinkt, dieser Freiheitswille per se an sich erstmal nicht bestraft wird, finde ich eigentlich irgendwie, ich weiß nicht. Müsste ich mir vielleicht nochmal genauer Gedanken zu machen, aber von der Grundidee finde ich das gar nicht verkehrt. Es ist ja nicht, dass du dann einfach unbeschadet ausbrichst und sie dann sagen, okay, da hat es jetzt geschafft, soll er. Sondern die sacken dich ja, wenn sie dich finden, wieder ein und dann wirst du ja für etwas bestraft und sitzt ja auch deine ursprüngliche Strafe ab und so. Also
er wird auch verurteilt. Bei dem Gerichtsprozess erklärt er sich schuldig, wird dann zu 15 Jahren Haft für das Geldfälschen und 5 Jahren Haft für die Flucht verurteilt, zusätzlich einer Geldstrafe von $1.000, die er, glaube ich, leisten kann bei dem, was er eingenommen hat. Und er soll diese 20 Jahre, das kommt jetzt der bittere Part dazu, auf Alcatraz absetzen. Wir alle kennen Alcatraz von El Capone, von vielen Straftätern des frühen 20. Jahrhunderts, die Gefängnisinsel vor San Francisco, die in den, glaube ich, 60er, 70er Jahren geschlossen wurde, aufgrund der schwierigen Bedingungen, sanitären Bedingungen etc., plus dass das Ding halt den Meeresbedingungen ausgesetzt ist. Alcatraz zeichnet sich dadurch aus, in der Bucht von San Francisco ist das Wasser extrem kalt, es gibt Eis, es gibt weiße Haie, die dort schwimmen, nur die allerwenigsten haben versucht, da durchzuschwimmen und ich weiß nicht, ob es jemand erfolgreich geschafft hat. Er wird dann 1936 auf die Gefängnisinsel Alcatraz überführt. Die Wärter nennen ihn den Denker, weil er ständig neue Pläne schmiedet.
Mhm.
Zum Beispiel, dass man, das ist ja die Weltkriegszeit oder vor dem Weltkrieg, dass man Hitler mit einem Giftgebäck umbringen könnte.
Aber gute Idee.
Gute Idee, ja.
Nein, also das klingt jetzt hart, aber das ist konstruktiv. Und da richtet es sich auch gegen die richtigen Leute.
Ja, er ist ja auch ein kluger Mann, er ist ja kein Idiot. Aber natürlich wird ja niemand mehr sein Wort ernst nehmen. Und er stirbt dann am 11. März 1947 im Alter von 57 Jahren an einer Lungenentzündung.
Hm.
Damit endet die Geschichte vom Mann, der den Eiffelturm verkauft hat. Aber halt nicht mit einem großen Triumph für keinen. Am Ende gibt es nur Opfer. André ist komplett ruiniert gewesen.
Hm.
Und am Ende gibt es bei dieser Geschichte, wie bei den meisten, die wir besprechen, besonders Betrugsgeschichten, eigentlich nur Verlierer. André Poisson hat überlebt, hat sich nicht das Leben genommen, aber ist trotzdem finanziell ruiniert gewesen, ist natürlich in der gesellschaftlichen Anerkennung massiv gefallen, er hat sein Geld nie zurückbekommen. Lustig ist früh gestorben und hat auch von den Früchten seines Betrugs nicht viel gehabt.
Mhm.
Und am Ende die alte Regel, ehrlich währt am längsten.
Ja, es ist alles nicht gut ausgegangen, eigentlich für keinen der Beteiligten und natürlich den ganzen Opfern und Geschädigten nicht.
Trotzdem finde ich ein geiler Fall.
Total. Ich fand den auch mega spannend und ich muss auch sagen, also von Viktor Lustig dieses Ding von also er bescheißt ja im großen Maße, aber ich betupp gerne. Ich kann das ein bisschen nachvollziehen und ich glaube auch, das liegt bei mir in der Familie. Ich habe auch schon, als ich Viktor Lustig vorhin gesehen habe, gedacht, ich zeig dir mal ein Foto
von Opa,
von meinem Opa, der 8 Brüder hatte, ein paar davon sind hier mit auf dem Foto. Hier die 3 Buben, ne? Der Blick, wie die aussehen, wie die so schelmisch gucken.
Die sehen aber aus wie die Olsenbande.
Die haben alle so ein bisschen so ein Zwinkern im Augenwinkel. Das ist mein Opa und 2 seiner Brüder.
Geile Typen.
Die waren so cool. Also ich weiß, einer der Onkel von, also Brüder von meinem Opa.
Ist das die Oma, die ich kenne? Nee.
Doch.
Das ist die Oma.
Das ist die Oma bei ihrer Hochzeit mit 18.
Das wilde Hut. Krass, ne? 18 sieht aus wie Mitte 40.
Ja, das war ja früher halt so, ne? Aber einer von den Brüdern von meinem Opa, der hat mich schon immer mit in den Supermarkt genommen und hat mich gelehrt, was man jetzt in die Einkaufswägen von Paaren wirft, von Ehepaaren, um einen Streit an der Kasse heraufzubeschwören. Und das haben wir immer gespielt, das Game. Also der hatte Bock am Zündeln. Mein Opa hat mich schon ganz früh mit zum Frühshoppen genommen. Sonntags morgens Frühshoppen ist im Ruhrgebiet. Man trifft sich wie Stammtisch am Sonntagmorgen.
Saufen euch.
Konterbier. So. Hm. Und mein Opa hat mich da ganz oft mit hingenommen. Da wurde auch immer Karten gekloppt. Und der hat mich schon immer da die Karten ausspionieren lassen und so. Als Kind habe ich das schon immer mit ihm. Und das hat mir so viel Spaß gemacht. Meine Familie hat ein Kartenspiel erfunden. Mein Opa ist in Rumänien geboren. Und das Kartenspiel heißt Frauda. Frauda, das heißt auf Rumänisch sowas wie betuppen, betrügen. Und das ganze Kartenspiel, das ist von unserer Familie selber erfunden, hat nur das Ziel, wer am besten bescheißt, gewinnt. Also wer am besten schafft, Karten verschwinden zu lassen, mehrere Karten auf einmal abzuwerfen, ohne dass es jemand merkt. Du kannst die Karten überall verschwinden lassen.
Kannst du das kaufen oder gibt es das nur?
Nein, das sind unsere Spielregeln. Du kannst sie in den Raum schmeißen, du kannst dich da draufsetzen, sobald der Betrug nicht bemerkt wird und du hast als Erster alle Karten abgelegt, hast du gewonnen. Und im Grunde gilt, wer am besten bescheißt, gewinnt. Und es ist egal, wie du das alles machst.
Aber wie geil, ne? Ich komme aus exakt dem Gegenteil. Mein Großvater, der ist mal 100 Kilometer zurückgefahren, weil er vergessen hat, eine Cola zu bezahlen.
Ich muss auch sagen, bei uns gab es ja nie einen Geschädigten, weil wenn du beim Stammtisch, wenn ich dann meinem Opa, ich habe auch als kleines Kind schon früh versucht, so Karten zu zählen von einem normalen Mau-Mau-Deck und so. Hat natürlich nicht geklappt, aber versuchen kann man ja mal. Wenn du dann gewonnen hast, das Einzige, was passiert ist, ist, du kriegst die Kohle und dann zahlst du die nächste Runde für alle von der Kohle. Also es ist kein Geschädigter. Aber es ist ja so
ein bisschen eine Veranlagung zum Tricksen und, oder nicht Tricksen.
Genau, und diese Veranlagung, das kann ich ein bisschen verstehen, dass man dieses Ding von, schaffe ich das hier cleverer zu sein als die anderen? Oder auch diesen Spaß von, kann ich hier jemanden natzen? Und ich finde, wenn man sich dafür aber so kleine Sachen, gute Sachen sucht oder vielleicht sogar ein Hobby, wo das irgendwie total gut reinpasst oder so, dann werd doch hier, wie heißt das, Zauberer, der so richtig geile Taschentricks macht, so Sachen verschwinden lassen oder so. Nutzt das konstruktiv, wenn man sowas in sich hat. Weil ich glaube, das haben ein paar Leute. Also ich glaube, diesen Nervenkitzel, dieses Ding von...
Glaube ich auch. Das Problem ist bei sowas, bei diesem Level, auf dem der da unterwegs war, ist natürlich, dass es immer Geschädigte gibt. Und ich glaube, man wird süchtig danach. Also allein, dass er nochmal zurückgekommen ist, um den Eiffelturm nochmal zu verkaufen, ist ja Wahnsinn. Der hätte ja auch einfach sagen können, ey, ich habe jetzt hier gerade 2 Millionen, 3 Millionen, 4 Millionen Euro. Ich habe ausgesorgt zu der damaligen Zeit. Wir sprechen von ganz anderen Summen, die da, ne? Aber so war er halt nicht veranlagt, sondern er wollte halt es immer wieder erleben. Und ich denke, dass das einen Suchteffekt hat.
Ja, und aber guck mal auch, was der Mann alles hätte Gute machen können. Das war ein höchst intelligenter Mann, der sprach 6 Sprachen. Der hätte ja easy Jura zu Ende studieren können, würde ich jetzt mal entnehmen, seiner Biografie, seinen Fähigkeiten. Der hätte so viel Gutes mit seinen Talenten machen können. Aber er hat sich leider dafür entschieden.
Genau. Und das hat dann am Ende auch seine Konsequenzen gehabt. Auf Alcatraz gestorben zu sein, ist jetzt auch nicht so ein Knaller. Meine Lieben, danke schön, dass ihr bei der neuen Folge dabei wart. Schreibt uns bitte sehr, sehr gerne darüber, wie ihr die Folge fandet. Wir machen ja immer eine Mischung aus allen möglichen Themen, manchmal gewalttätig, manchmal nicht gewalttätig. Ich habe an sowas fast mehr Spaß als an so einem Amoklauf oder so, weil ich dann immer denke, ach, weiß ich nicht, irgendwie. Ich verstehe aber.
Das passt auch besser zu uns.
Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Betrug passt besser zu uns als Mord.
Und jetzt guckst du mal bitte an dein linkes Handgelenk, hebst das nochmal sichtbar in die Kamera. Wo ist deine Armbanduhr?
Verdammt, ich hatte nie eine. Danke dir. Adios.
Schade. Tschüss.
Das war Friends in Crime für diese Woche.
Wenn du direkt weiterhören, die neueste Folge immer sofort hören möchtest, lad dir jetzt die Podimo-App kostenfrei runter.
Es ist keine Registrierung oder Bezahlung notwendig. Die neuen Folgen erscheinen dort immer 4 Wochen, bevor sie überall sonst erscheinen, im kostenlosen Bereich der App.
Diese Infos findet ihr auch in den Shownotes.